Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Ich weiß nicht, ob man von einem Beben sprechen kann, aber ich würde mal sagen, der Boden vibriert, auf dem wir sitzen, zumindest hier im Hauptstadtstudio in Berlin. Nach der Europawahl ist hier wirklich einiges in Bewegung gekommen und in Brüssel natürlich erst recht. Folge 98 des Deutschlandfunk Politik-Podcast nach der Europawahl. Hier im Hauptstadtstudio sitzen
Barbara Schmidt-Matern
und Frank Capellan
und Stefan Detjen. Und zugeschaltet aus Brüssel ist uns unsere Korrespondentin von dort,
Bettina Klein. Schönen guten Morgen.
Hallo Bettina, schön, dass du dabei bist. Vorab eine Ansage. Viele unserer Hörerinnen und Hörer haben gestern Post von mir bekommen. Ich habe leider nicht allen zusagen können für die Aufzeichnung von Folge 100 des Politik-Podcasts in der nächsten Woche am 6.6. Wir haben nicht mehr Platz als für knapp 30 Hörerinnen und Hörer hier bei uns im Hauptstadtstudio. Vielen habe ich deshalb Absagen schicken müssen, aber eine schon mal versprochen. Wir haben uns über das große Interesse daran gefreut und das spornt uns an, mal zu gucken, wie wir dann vielleicht bei einer anderen Gelegenheit nochmal zusammenkommen können. Das nehmen wir uns jedenfalls vor. Aber zunächst mal heute viel zu besprechen. Wir sind jetzt hier wirklich spontan im Studio zusammengerauscht. Alle waren in Produktion. Ich habe eben Bettina kurz angerufen und gesagt, kannst du was erzählen? Und vielleicht fangen wir da mal an, weil du auch gleich, es ist jetzt 11.05 Uhr und wir wissen, bei euch sind die Dinge wirklich in Bewegung. Wenn der Podcast draußen ist, wisst ihr vielleicht schon mehr. Aber vielleicht kannst du grundsätzlich nochmal sagen, wie nehmt ihr dieses Ringen, insbesondere um den Spitzenposten an der Kommission im Augenblick wahr?
Ja, im Augenblick werden noch Wetten angenommen, ob es Manfred Weber eben als Fraktionsvorsitzenden der immer noch stärksten Fraktion der EVP gelingen wird, eben eine Mehrheit und ausreichend Unterstützung hinter sich zu versammeln. Meiner Meinung nach ist es nicht ausgemacht, aber man kann es wirklich nicht mit Sicherheit im Augenblick sagen. Die Fraktionsvorsitzenden der Parteien im Europäischen Parlament, du hast es gesagt, treffen sich im Augenblick und es wird spannend sein zu sehen, mit welcher Erklärung sie dann am Ende rauskommen, ob sie sich hinter einen der Kandidaten, gar hinter Manfred Weber, stellen oder ob sie einfach nur eine klare Botschaft an die Staats- und Regierungschefs, die sich heute Abend hier treffen werden, senden, nach dem Motto, Kommissionspräsident kann nur jemand werden, der auch Spitzenkandidat war. Das ist im Augenblick die Ausgangslage. Es geht entlang von Parteigrenzen, entlang von Ländergrenzen und das ist, meiner Meinung nach, ist das ein offenes Spiel im Augenblick. Also Angela Merkel wird hier schon um 15 Uhr heute ankommen. Sie hat dann also noch mal 3 Stunden Zeit, sich zu beraten und sozusagen sich aufzustellen, möglicherweise hinter Manfred Weber auch aufzustellen und mit den anderen Regierungschefs, die EVP wird sich auch treffen. Also das deutet doch darauf hin, dass es hier einigen Gesprächsbedarf gibt und dass es sich möglicherweise eben doch auf eine Art Machtkampf zwischen Parlament und Rat hinauslaufen wird, nur der Rat ist eben auch nicht einheitlich und das halte ich im Augenblick wirklich für offen, womit wir da am Ende rauskommen. Die spannende Frage ist, sagt das Parlament, Kommissionspräsident kann nur werden, wer Spitzenkandidat war oder werden die heute schon oder im Verlauf der nächsten Wochen diese Position aufweichen? Und dann haben die Staats- und Regierungschefs freie Hand, jemand anderen zu benennen und an einem Personalpaket dann dem Parlament zu präsentieren.
Aber genau das, Bettina, ist doch die Gretchenfrage, die mich auch umtreibt, weil ich hier am Sonntagabend besonders die Grünen beobachtet habe, die natürlich sich hier als Wahlsieger in Deutschland fühlen können. Sie haben am meisten hinzugewonnen. Und die jetzt sagen, wir wollen auf gar keinen Fall, dass die Mitgliedstaaten hier über den Kommissionspräsidenten entscheiden, sondern das ist Aufgabe des Parlaments. Der Hintergrund ist natürlich klar, hier in Deutschland sind die Grünen an der Regierung nicht beteiligt. Sie können also nur über das Parlament, über ihre Stimme im Parlament mit an der Auswahl des Kommissionspräsidenten mitbestimmen. Das heißt, wie schätzt du das rein, dieser Machtkampf zwischen Rat und Parlament, der da eventuell jetzt auf uns zukommt?
Naja, wenn du die Grünen ansprichst, natürlich haben die, ich glaube, ich kann es jetzt nicht genau sagen, ich glaube 15 Sitze mehr, das haben sie natürlich vor allen Dingen dem guten Abschneiden in Deutschland zu verdanken. Deutschland ist das bevölkerungsreichste Land, bekommt also prozentual eben auch mehr Sitze. Und die Grünen sind dafür, für das Spitzenkandidatenprinzip. Sie haben nicht offiziell schon jemanden hier unterstützt, aber klar ist eben, es werden die Liberalen und die Grünen vermutlich gebraucht und vor allen Dingen wird es weder gegen die eine noch gegen die andere große Fraktion hier eine Mehrheit geben im Parlament. Also weder gegen die Sozialdemokraten noch gegen die EVP und sozusagen beide Parteien, Familien, Liberale wie Grüne, werden sich hier als Königsmacherinnen betätigen und werden natürlich ihren Preis entsprechend hochsetzen. Aber die Grünen sind ja, glaube ich, nur die viertgrößte Fraktion im Parlament, also da muss man auch so ein bisschen mal vorsichtig sein. Sie sind nicht die Zweiten geworden wie in Deutschland. Das ist ein entscheidender Unterschied.
Ich meine, das ist ja auch die ganz große Hoffnung der Sozialdemokraten hier in Berlin, dass Franz Timmermans eben doch noch eine Chance haben könnte, da mit Hilfe der Grünen, der Liberalen möglicherweise zum Kommissionspräsidenten gemacht zu werden. Dann könnte man auch vom eigenen Kuddelmuddel hier ablenken. Ja, gut, man braucht noch andere dazu.
Also die Grünen, so nehme ich das hier zumindest in Berlin wahr, werden einen Kommissionskandidaten Manfred Weber nicht unterstützen. Da kommen ganz klare Signale. Mit Franz Timmermans könnte man gut leben, auch mit der dänischen Kandidatin jetzt, also beziehungsweise mit der Kandidatin der Liberalen, Frau Vestager. Aber die Vorbehalte gegen Manfred Weber, die sind doch sehr, sehr groß, gerade angesichts des Umgangs mit Viktor Orban in Ungarn.
Genau, weder er hat eine Mehrheit im Parlament bisher noch Franz Timmermans, wobei man sagen muss, dass der Sozialdemokrat Timmermans eine größere Gruppe von Abgeordneten im Augenblick hinter sich vereint. Denn Sozialdemokraten, Linke, Grüne, wenn man noch die Liberalen mit dazu nimmt, die enden quasi knapp unter der einfachen Mehrheit, während es für Weber schwieriger werden wird, wenn er die Sozialdemokraten nicht an seiner Seite hat. Denn er hat gesagt, mit den rechten Parteien wird er nicht zusammengehen. Also Fakt ist, die Spitzenkandidaten der beiden großen Parteien haben im Augenblick keine einfache Mehrheit im Parlament, wenngleich die Timmermans-Fraktionen etwas näher an der einfachen Mehrheit dran sind. So sieht es im Augenblick aus und meiner Meinung nach stärkt das nicht unbedingt das Parlament, wenn die sich schon nicht einigen können und keine Mehrheit für einen der Spitzenkandidaten haben. Also die Machtposition jetzt gegenüber dem Rat ist nicht besonders groß. Und wenn Frau Merkel sich heute hier für Manfred Weber einsetzt, dann ist immer noch die Frage, wie sie das ohne das Parlament machen will, die am Ende ja diesen Kommissionspräsidenten wählen müssen.
Und wie gesagt, im Augenblick heißt Dienstag jetzt 11.15 Uhr etwa. Und wir wissen nicht, wie sich das im Laufe des Tages noch verändert. Deshalb mal grundsätzlicher gefragt, Bettina, ich erinnere mich an das Interview der Woche, das ich im Wahlkampf zum Beginn der heißen Wahlkampfphase mit Manfred Weber führen konnte. Und was mir da am stärksten Erinnerung geblieben ist, ist, mit welchem Anspruch er da aufgetreten ist. Nämlich faktisch mit dem Anspruch, eine Art Regierungschef in Europa zu sein. Was sich dann auch in dieser Legitimationskette ja widerspiegeln sollte. Das Parlament wählt und so weiter. Und er sagte dann immer wieder, also ich werde dann auch mal in den Rat zu den Staats- und Regierungschefs oder zu den Ministern gehen und sagen, so Freunde, jetzt muss das mal und so weiter. Also wirklich ein Verständnis dieses Amtes, dass der eigentlichen Anlage der Kommission als Hüterin der Verträge, als eine Art oberster Verwaltungsinstitution der EU doch so gar nicht entspricht. Was glaubst du, wie viel Macht kann man in diesem Amt überhaupt noch gewinnen, auch durch dieses Nominierungsverfahren jetzt gewinnen?
Davon wird einiges abhängen, aber wir sehen ja auch in der Geschichte, wie unterschiedlich dieses Amt des Kommissionspräsidenten ausgefüllt werden konnte. Es gab Kommissionschefs, die als eher schwach angesehen wurden, die sich mehr oder weniger doch auch dem Willen der Staats- und Regierungschefs gebeugt haben. Und es gab andere, die eben versucht haben, mehr Akzente zu setzen. Ich würde mal sagen, bei Juncker wäre meine Bilanz jetzt eher gemischt, aber die Kommission ist ja nicht nur Hüterin der Verträge, sondern hat ja auch das Initiativrecht, was Gesetzesvorhaben angeht. Und natürlich kann man da Akzente setzen.
Nehmen wir es mal auf der Skala, sozusagen Barroso als Prototyp des Schwachen, Kreatur Merkels wurde ja damals auch gesagt, geschaffen vom Rat. Delors wahrscheinlich immer noch als ein Musterbeispiel vom starken Kommissionspräsidenten. Wo sozusagen auf dieser Skala könnten sich da ein Weber oder ein Timmermans in Zukunft einordnen?
Also Timmermans würde ich für einen sehr starken Präsidenten insofern halten, als er ja als Persönlichkeit einfach auch sehr stark rüberkommt und sich nicht scheut, wirklich klare Akzente zu setzen. Wir haben es mehrfach erlebt, auch im Wahlkampf. Er kann sich in mehreren Sprachen völlig fließend akzentfrei ausdrücken und ist in der Lage, seinen Punkt da zu machen. Natürlich schrammt er da meiner Meinung nach immer auch so ein bisschen am Populismus vorbei, weil die einfachen Antworten, das ist natürlich sozusagen, das kann man so glauben oder auch nicht. Weber als Persönlichkeit immer eher der Abwägendere. Und wenn Weber im Wahlkampf das so formuliert hat, dass er ein sehr starker Kommissionspräsident und dass er da auch mal sozusagen Ansagen macht, auch mal gegen die nationalen Interessen der Nationalstaaten, dann ist es ja legitim, dass er sich so verkauft im Wahlkampf, aber er muss ja erstmal gewählt werden. Und wenn er nicht mal im Parlament eine Mehrheit hinter sich hat, dann kann er nur sagen, gut, ich bin der Spitzenkandidat der größten Fraktion. Das macht ihn noch nicht zum Kommissionspräsidenten. Und das wird wirklich extrem spannend werden, meiner Meinung nach. Denn es werden eben die verschiedenen Länderinteressen, die Regionen werden hier bedient werden müssen, am Ende ja auch im Personalpaket, wo ja nicht nur der Kommissionspräsident dazu zugehört. Und da kursieren hier natürlich schon die wildesten Möglichkeiten. Also eine Vestager als Kommissionspräsidentin, ein Timmermans als Außenbeauftragter, Herr Weber als Parlamentspräsident. Das ist alles überhaupt nicht seriös. Aber daran erkennt man ja auch, wie die Staaten, Regionen und Parteien versuchen, ihre Interessen hier eben durchzubringen. Und meiner Meinung nach ist es nicht ausgemacht, dass Manfred Weber Kommissionspräsident wird.
Also bei Manfred Weber fällt mir jetzt bei allem, was du beschreibst, ein Bettina nochmal ein, dass ja gerade seine eigenen Parteien, also CSU und auch die Schwesterpartei CDU hier im Wahlkampf alles andere als deutlich hinter ihm gestanden haben die meiste Zeit. Und dass selbst Angela Merkel kurz vor der Europawahl nochmal deutlich gemacht hat in einem Interview, dass sie von diesem Spitzenkandidatensystem eigentlich sowieso nicht viel hält. Was ich aber noch viel entscheidender finde, und das wird mir jetzt gerade nochmal in unserem Podcast hier so gewärtig, ist, dass doch wieder diese Gefahr droht, dieser Hinterzimmerpolitik, dieses Klischee, was immer über Brüssel ausgebreitet wird, durchaus nicht nur von EU-Gegnern, sondern auch von denen, die skeptisch, die kritisch sind, die aber jetzt gesagt haben, wir glauben an Europa, die Wahlbeteiligung ist unglaublich gestiegen diesmal. Das heißt, die Leute wollen ja eigentlich, dass auf EU-Ebene was passiert und dass auch mehr passiert. Und ich glaube, genau diese Wähler, die jetzt gesagt haben, ich gebe hier mal bewusst meine Stimme ab, ich bin diesmal zur Wahl gegangen, anders als letztes Mal, die könnten durchaus enttäuscht sein, wenn jetzt doch wieder diese Machtkungeleien zwischen Rat und Parlament, also vor allem im Rat, anfangen. Und wir haben da ja auch noch Emmanuel Macron, der ja auch noch ganz eigene Vorstellungen hat für einen Kandidaten, der gar nicht zu den Spitzenkandidaten gehörte.
Ja, genau. Aber es hängt jetzt wirklich davon ab, wie präsentiert sich hier heute das Parlament? Wie stellen die sich auf? Und ich meine, Weber ist nicht der einzige Spitzenkandidat. Dass die Prämisse, es kann nur einer Kommissionspräsident werden, der Spitzenkandidat war, das wäre ja auch erfüllt, wenn es jemand anders würde. Eine Mehrheit haben sie alle nicht. Und die Frage ist, jetzt wird man natürlich auch inhaltlich sich positionieren und sagen, das und das können wir uns sozusagen vorstellen. Und wir gehen damit auf den Rat zu. Also ich will hier noch nicht vorwegnehmen, dass es wieder diese sogenannte Hinterzimmerkongolei gibt. Andere sagen ja auch, das ist legitim. Die Staats- und Regierungschefs sind alle legitimiert demokratisch und haben auch das Recht, ihre Interessen zu vertreten. Dann muss man aber sagen, auf der anderen Seite darf man sich dann auch nicht beschweren, dass die Europäische Union so wahnsinnig nationalzentriert ist. Mir ist es am Sonntag auch ein bisschen aufgefallen, wie stark auch in Deutschland man sich auf die deutschen Ergebnisse fokussiert hat. Dabei hatten wir 28. Na klar ist Deutschland ein wahnsinnig wichtiges Land hier, wegen der Bevölkerungsstärke, aber auch wegen der Wirtschaftsstärke.
Aber Bettina, das glaube ich, liegt einfach auch an den sehr, sehr einschneidenden Ergebnissen hier am Sonntagabend und daran, dass wir eben bis 23 Uhr nur Prognosen hatten. Also ich meine, dass die Grünen bei dieser Wahl, auch wenn sie in Europa jetzt keine Bundestagswahl ist, war, aber dass sie zum ersten Mal die SPD als zweitstärkste Kraft abgelöst haben im Land, die massiven Verluste der Union, das sind halt einfach auch politische Beben, die natürlich auch in der nationalen politischen Debatte hier eine Rolle spielen.
Ja klar, nur hier im Europaparlament sind sozusagen die Unionsparteien weiter die stärksten und die Grünen sind Nummer 4. Wie gesagt, also das mal zur Kräfteverhältnis, zumindest im Europäischen Parlament hier und an der parteipolitischen Zusammensetzung des Rates hat sich ja überhaupt nichts geändert. Also da gibt es jetzt vielleicht ein bisschen Unruhe, weil Kurz in Österreich weg ist, weil Theresa May ohnehin sozusagen auf Abruf eine Premierministerin ist, aber sozusagen das Kräfteverhältnis in Europa hat sich ja nicht analog zu den Ergebnissen in Deutschland verändert. Das musste man immer auch im Hinterkopf behalten.
Das ist richtig und das Fehlen von Kurz dann sicherlich im Rat dann auch nicht unbedingt ein Vorteil für Manfred Weber, denn Kurz gehörte ja auch innerhalb der EVP zu denen, die sich ja noch verhältnismäßig deutlich hinter dieses Spitzenkandidatenprinzip und Manfred Weber gestellt haben. Bettina, du hast das gesagt, das ist immer die Gefahr, dass man sozusagen sich zu sehr auf die nationale Ebene fokussiert, aber wir wollen das natürlich auch in der verbleibenden Zeit, die wir uns für diesen Podcast jetzt genommen haben und den wir mit Blick auf die Uhr auch noch haben, natürlich hier auch nochmal im Hauptstadtstudio über die Wirkungen in Berlin sprechen, das was uns beschäftigt. Blick hier aus dem Studio auf den Reichstag. Das wollen wir jetzt nochmal tun. Ich weiß gar nicht, ob du noch bei uns bleiben kannst, Bettino, oder ob du gleich raus musst. Dass du dich zurückziehst. Also wünschen wir dir produktive Zeiten, gute Einblicke in Brüssel. Schauen jetzt hier nochmal auf die Auswirkungen in der deutschen Parteienlandschaft. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen.
Naja, man kann den Ball ja nochmal aufgreifen. Also was Barbara eben sagte, das spielt ja auch eine Rolle für die Sozialdemokraten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich Manfred Weber noch irgendwie im Europaparlament mittragen können. Da wird man doch alles versuchen, dann den Kandidaten Timmermans durchzubringen und nicht mehr an der Seite mit der Union, mit Merkel irgendwas auf den Weg zu bringen. Also ich glaube, das spielt auch rein, also diese Konfrontation, die wir erleben, diese Profilierungsversuche auch hier in der Großen Koalition nach dem desaströsen Wahlergebnis für beide Partner, dass man da eben auf Abstand geht und die Forderungen werden ja gerade bei den Sozialdemokraten da entsprechend laut, einen anderen Kurs zu fahren, härter gegen die Union Politik zu machen, Blockaden der Union können wir uns nicht mehr erlauben, hat die Partei Linke gestern gesagt, kam direkt mit einem Papier raus und jetzt eben auch noch die personelle Konfrontation, Andrea Nahles, die dann eben gestern Abend überraschend für mich, für viele gesagt hat, okay, ich stelle die Vertrauensfrage, wer mir den Posten der Fraktionsvorsitzenden streitig machen will, der kann das gerne tun und wir stimmen dann nicht Ende September, sondern bereits in der kommenden Woche darüber ab. Also da ist ja ganz schön was in Bewegung geraten, was wir zunächst gestern Nachmittag auch so noch nicht erwartet hatten. Da hatte sie gesagt, ich stelle mich der Verantwortung und ich weiß, es ist alles schwer, ich habe schlecht geschlafen, aber ich will dabei bleiben und das will sie nach wie vor.
Also, zugleich gehörtest du aber auch früh zu denen, die schon Anfang des Jahres, schon der ersten Jahr, schon in den vergangenen Monaten immer wieder gesagt haben, da grollt's in der Fraktion und da braut sich auch was möglicherweise gegen Nahles zusammen.
Ja, möglicherweise dann auch in dem Sinne, dass man eben sagt, und das erleben wir ja jetzt auch, diese Große Koalition war der größte Fehler, dass wir da reingegangen sind. Und wer wollte in diese Große Koalition? Der Besserwisser Sigmar Gabriel, sage ich jetzt mal, der wollte es auch, der jetzt auch Andrea Nahles, die beiden sind im Teamfeinde, da wirklich scharf angreift, aber eben Andrea Nahles selbst auch. Die hat das Ruder rumgerissen auf dem Parteitag in Bonn und später auch in Wiesbaden und hat vehement Werbung gemacht für diese Große Koalition und jetzt kommen eben die Gegner auf den Plan. Die Partei Linke, die immer schon gesagt haben, das ist wahrscheinlich der falsche Weg. Die aber fühlen sich bestätigt.
Also ich muss es so ähnlich nochmal sagen, wie ich es eben schon in Bezug auf Brüssel den Eindruck hatte, dass es ein eindeutiges Votum gab an diesem Wahlsonntag. Liebe Politiker, kümmert euch um die Inhalte. Und was macht die SPD? Zettelt nur einen Tag danach neue Personaldebatten an. Das ist ja nicht so, wie die Parteistrategen immer behaupten, dass das nur von den Medien angefeuert werden würde, sondern Andrea Nahles ist jetzt selbst in die Offensive gegangen, hat die Personalfragen selber zum Thema gemacht durch diese Ankündigung.
Naja, und das war ja schon vorher. Also die Putschgerüchte, die kamen ja vorher aus Niedersachsen, aus Nordrhein-Westfalen.
Ja, aber ich meine die Ankündigung, dass sie jetzt die Fraktionsvorstandswahlen neu ansetzt.
Das ist doch das Beste, was sie machen kann.
Das wollte ich gerade fragen.
So zu tun. Und da erinnert sie mich ein bisschen auch an Sigmar Gabriel, der, als es um die Kanzlerkandidatur ging, auch von Martin Schulz 2017, der gesagt hat, wer es besser kann, der soll jetzt aufstehen und es machen.
Aber die eigentliche Frage ist doch, das mag ein politisch kluger Schachzug gewesen sein, aber die eigentliche Frage ist doch, selbst wenn sie nächste Woche im Amt bestätigt wird, wer glaubt denn allen Ernstes, dass dann Ruhe einkehrt in der SPD?
Ja, ich glaube, zwangsläufig muss dann Ruhe einkehren, weil sie dann immer sagen kann, ihr hättet die Chance gehabt, mich abzulösen, mich zu stürzen, ihr habt sie nicht genutzt. Und ich bin jetzt gespannt, also bei der SPD ist auch einiges im Fluss, wahrscheinlich trifft man sich morgen schon am Mittwoch zu einer Sondersitzung der Fraktion. Ich bin gespannt, ob Martin Schulz jetzt seinen Hut in den Ring werfen wird. Ich glaube es nicht. Er hat gesagt, ich tue das nur dann, wenn sie sich freiwillig zurückzieht. Und ich habe ihn erlebt in einem persönlichen Gespräch, wo er gesagt hat, sie können 100-mal da den Parteivorsitzenden auswechseln, das bringt nichts, wir müssen unsere Politik verändern. Natürlich grummelt's, die Kritik an Andrea Nahles ist da, im Prinzip ist sie durch. Das hört man immer wieder auch an der Basis. Sie ist keine Sympathieträgerin. Sie kriegen in die Fresse, Pipi Langstrumpf und alles, was da war, das wird sie nicht mehr los. Und deswegen gibt es auch dieses Grummeln an der Parteibasis, dass man sagt, ja, eigentlich müsste sie weg, aber wir haben das oft genug getan und das hat der Partei eher geschadet, also das Auswechseln des Vorsitzenden. Und selbst Stefan Weil, und der hat wirklich was zu sagen in der SPD, der hat gestern gesagt, sie ist Fraktionsvorsitzende, sie ist Parteivorsitzende, sie soll es bleiben und es bringt nichts, wenn wir sie jetzt wieder auswechseln. Also das deutet dann zumindest darauf hin, dass man bis zum Parteitag Ende des Jahres und vor allen Dingen bis zu dieser berühmten Revisionsklausel, wo
Aber Frank, da spricht ja vielleicht mit Stefan Weil auch ein einer, der selber als künftiger Nachfolger oder als künftiger Hoffnungsträger
gar nicht. Eben, nach
und deswegen ist doch klar, dass
er jetzt
Andrea Nahles den Rücken stärkt.
Ja, Andrea Nahles weiß, glaube ich, auch, dass sie keine große Zukunft mehr haben wird in der SPD. Also da kommt wahrscheinlich Ende des Jahres, es sei denn, es geht wirklich weiter mit der Großen Koalition. Aber wenn die Große Koalition platzt, wovon ich ausgehe, dann ist auch Nahles als Protagonistin dieser Großen Koalition weg vom Fenster. Glaube ich zumindest. Also da deutet einiges drauf hin.
Das ist, ja, das
aber
ist
man
total
versucht jetzt Ruhe reinzubringen bis zum Herbst und bis zu dieser berühmten Halbzeitbilanz, wo man überprüft. Man muss ja auch einen Weg finden, wie man aus der Großen Koalition rausgeht.
Mhm. Vor allen Dingen, also wirklich, und dann natürlich nicht nur die Revisionsklausel, sondern vor allen Dingen die Landtagswahlen im Herbst in Brandenburg, Sachsen und Thüringen, nach den Ergebnissen, die in zwei der Länder in Brandenburg und Sachsen die AfD dann dort als stärkste Kraft bei der Europawahl eingefahren hat, wirklich auch eine dramatische Wahlentscheidung, die dann bevorsteht. Auch nach meiner Einschätzung, die Parteien versuchen bis dahin durchzuhalten. Und trotzdem, Barbara, du hast gesagt, die Wähler haben gesagt, kümmert euch um Sachfragen. Und gleichzeitig, finde ich, sind die Diskussionen, die wir jetzt erleben, auch in der SPD, Beispiele dafür, wie wichtig eben gerade in der jetzigen Zeit Personen und ihr Auftreten und ihre Vermittlungsfähigkeit geworden ist. Ich habe mich bei Nahles wirklich getäuscht. Ich habe gedacht, Nahles und die SPD, das passt total zusammen. Und wenn man in die SPD reinhört, das, was ich höre, sind dann immer wieder die Aussagen, ist die Kritik an Auftritten, wie sie im Internet rübergekommen ist, in irgendwelchen Videoclips, dass sie da irgendwas gesungen hat. Null Sachfragen, sondern es geht um ihre Stimme und dass sie immer so mit überschlagener Stimme in der Fraktion redet.
Wobei man da, glaube ich, eine Lanze mal für Andrea Nahles brechen muss. Es gibt natürlich auch die, die immer sagen, ihr wollt immer Typen in der Politik. Ja, ihr wollt genau. Nicht diese Gleichgeschalteten, die alle den gleichen PR-Sprech drauf haben, sondern es darf auch Persönlichkeit rüberkommen. Und dass das nun mal Andrea Nahles der Fall ist, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Also
aber
insofern,
warum kommt das bei ihr nicht an? Ich finde das ja auch. Ich finde, sie ist eine Type, die glüht für Politik. Das ist eine hochpolitische, erfahrene Person. Und ihr kauft man, ihr schlägt da eine solche Aversion entgegen. Ich finde auch diese Videos, da kann man drüber lachen, aber so schrecklich ist das nicht. Das sind Karnevalsauftritte gewesen und das wird ihr nicht verziehen, auch in der eigenen Partei nicht. Warum?
Wir können es vielleicht an den Themen tatsächlich, an den Inhalten.
Ja, das würde ich auch sagen. Also es ist nicht nur der Auftritt. Also es sind ja auch inhaltliche Fehler, die sie gemacht hat. Ja, Barbara, Klimapolitik. Lausitz, sag was dazu. Ich habe sie erlebt vor einem Jahr.
Ja. Also die Klimapolitik ist ein gutes Beispiel dafür, dass Andrea Nahles innerhalb nur eines Jahres eine 180-Grad-Wende vollzogen hat. Da war letzten Sommer noch die Rede von Blutgrätschen, die man sich nicht leisten könnte. Und seit Anfang dieses Jahres ruft Andrea Nahles 2019 zum Jahr des Klimas aus. Solche Kehrtwenden muss man auch erstmal vollbringen. Und insofern, glaube ich, hat es nicht nur mit der Person und mit Auftritten im Karneval zu tun, sondern tatsächlich damit, dass Andrea Nahles ein ganz, ganz wichtiges Thema hier verschlafen hat. Sie als Parteivorsitzende und natürlich auch andere aus der SPD. Das sehe ich auch daran, dass Svenja Schulze, die Bundesumweltministerin, monatelang von ihrer Partei im Grunde im Regen allein stehen gelassen wurde bei ihrem Kampf um ein Klimaschutzgesetz. Sie hat die ganze Union sowieso gegen sich als Koalitionspartner. Aber ich habe auch lange Zeit die SPD-Parteiführung da nicht als sehr unterstützend wahrgenommen, sondern Svenja Schulze stand da allein auf weiter Flur. Und das rächt sich jetzt natürlich alles.
Das wollte ich ja gerade erzählen. Das ist ungefähr ein Jahr her, Interview der Woche mit Andrea Nahles in Koblenz bei der Bundeswehr sind wir da gewesen. Und da hat sie mir gesagt, wir laufen den Grünen nicht hinterher. Klimapolitik, das überlassen wir den Grünen, das machen wir nicht. Und ich bin die Erste, die jetzt in die Braunkohlereviere in die Lausitz geht. Warum? Weil wir sonst eine Mehrheit der AfD haben werden. In Sachsen, ja. Möglicherweise in Brandenburg. Da hat sie recht behalten. Die haben wir jetzt. Aber es hat überhaupt nichts gebracht aus Sicht der SPD, dass sie sich da nicht dem Thema Klimapolitik zugewendet
aber die
hat.
Das sind hat die Partei natürlich, ja, wir sehen, dass die Parteien, dass gerade die Volksparteien jetzt zu einem Spagat gezwungen sind, dazu gezwungen sind, Positionen abzudecken, Wählermilieus, Regionen in Deutschland abzudecken, in einer Breite, in einer Beweglichkeit, die wirklich schwer noch zu erreichen ist. Ich habe das ja auch bei den Unionsparteien erlebt. Am Wahlabend im Konrad-Adenauer-Haus tritt Markus Söder auf und sagt, wir müssen jünger, wir müssen cooler werden. Das sind die Leute, die noch vor einem Jahr erzählt haben, die CDU muss sich um ihre um ihre konservative Stammwählerschaft vor allen Dingen bemühen und die Leute von der AfD zurückholen, die jetzt panisch sehen, wie die Leute auch von der Union abgewandert sind zu den Grünen und versuchen, jünger und cooler zu werden und sehen, welche Kommunikationsdesaster sie zurzeit im digitalen Raum erleben.
Aber das ist doch genau das, was die Grünen als Debatte so seit langem jetzt schon anregen, wenn sie sagen, lasst uns von dieser Volkspartei-Definition wegkommen. Da geht es nicht immer nur um Zahlen. Wenn man die größte Partei ist, dann ist man automatisch eine Volkspartei, sondern es geht darum, ob man milieuübergreifend Wähler ansprechen kann. Und das, finde ich, gelingt ja der SPD weiterhin, weil sie eben nicht nur von der Chemieprofessorin, sondern im besten Falle auch noch vom Autolackierer bei Daimler gewählt wird. Während die Grünen immer noch ganz, ganz stark eine bürgerlich verankerte Partei sind.
Sie und
sind
eine jetzt Westdeutsche.
Und eine Westdeutsche Partei. Sie sind vielleicht generationenübergreifend erfolgreich. Das ist wiederum das Plus der Grünen. Aber sie sind noch lange nicht über das klassische bürgerliche Milieu hinaus wirklich erfolgreich.
Aber weil du gerade die Jungwähler und das Digitale ansprichst, dann lass uns auch jetzt mal über Annegret Kramp-Karrenbauer sprechen. Das wird uns immer vorgeworfen und Journalisten auch, dass wir zu kritisch mit der SPD umgehen. Und ich meine, die CDU-Vorsitzende macht im Moment einen Fehler nach dem anderen. Und sie hat ja eingeräumt, dass sie mit dem Rezo-Video falsch umgegangen ist. Sie hat eingeräumt, dass man bei der ganzen Debatte über die Upload-Filter, dass man da zu überheblich an die ganze Sache rangegangen ist. Und wenn sie jetzt quasi die Meinungsfreiheit in Frage stellt, hat sie natürlich dann schnell wieder zurückgerudert, aber dann gesagt hat, was wäre denn, wenn Zeitungsherausgeber sich zusammentun würden und sagen, wählt nicht die CDU, wählt nicht die SPD.
Ja, aber die Frage ist doch legitim. Ich meine, man muss auch nochmal sagen, da ist sofort, ist viral gegangen, sie habe Regulierung des Internets und der Meinungsfreiheit im Internet gefordert. Sie hat Regeln gefordert. Und es ging verbunden mit dem Begriff um Meinungsmache. Wir als Journalisten jedenfalls nehmen, das ist unser Verfassungsauftrag, an der Meinungsbildung teil. Aber es ist eine ungeschriebene Regel, dass wir versuchen, keine Meinungsmache zu betreiben.
Ja, aber du kannst doch im Gegenzug dann 70 YouTubern, jungen Leuten, die zum Teil vielleicht bisher auch mit Politik nichts zu tun hatten, die irgendwelche Musikvideos gemacht haben, dem kann man doch jetzt nicht verbieten, zu sagen, wählt nicht die CDU. Ich bin gegen die CDU. Es gibt auch.
Nein, ich finde, man muss nur bei der ganzen Diskussion eines sehen, die hat nie gefordert, das zu verbieten. Dass diese Äußerung ihr entgegenschlägt, dass ihr da im Moment der Wind ins Gesicht bläst, das ist evident. Aber ich finde, in der ganzen Diskussion ist schon eindrucksvoll, wie schnell da Dinge schlichtweg verdreht werden. Die hat nicht gefordert, man muss den Leuten das verbieten. Sie hat nicht gefordert, man muss Meinungsfreiheit im Internet regulieren, sondern es geht um Kommunikationsvereinbarungen. Ja, so kam es rüber, natürlich. Und so kam Stefan, es rüber und das lernen die im Augenblick.
Das ist natürlich eine Bemerkung jetzt gewesen, die nach Tagen eines einzigen großen Kommunikationsdesasters in der CDU kommt. Also ich glaube, man muss einfach die Vorgeschichte der letzten Tage da auch mit in Betracht ziehen. Ja, dieser Umgang mit dem Rezo-Video plus dann noch diese Bemerkung von Annegret Kramp-Karrenbauer, selbst wenn sie das nicht im Wortsinne gemeint hat, dass es um Zensur geht, aber ich meine, natürlich haben wir Medien, die nicht nur Meinungsbildung, sondern auch Meinungsmache betreiben und das schon seit Jahren, also lange bevor es überhaupt YouTube gab, haben wir schon Medienkampagnen gehabt und das meiner Meinung nach gehört das in der Demokratie dazu, das muss man aushalten.
Also das ist klar, das was da passiert ist, das ist das, was im Moment auch die Union auffühlt. Die Kritik auch intern, das was ich in den letzten Tagen gehört habe, richtet sich massiv gegen das, wie es dann heißt, das Konrad-Adenauer-Haus. Das, was dort an Reaktionen auf das Rezo-Video produziert und dann in der Öffentlichkeit nicht wiedergegeben wurde, das Amthor-Gegen-Video und so weiter, das wird denen massiv angekreidet und das richtet sich natürlich persönlich gegen Kramp-Karrenbauer und gegen Paul Ziemiak und zwar aus allen Lagern. Sowohl von den Konservativen hört man diese Kritik als auch von den Jüngeren. Also da ist wirklich Feuer unterm Dach. Ich glaube bloß trotzdem, das ist etwas, was mich in der ganzen Diskussion schon beeindruckt hat, ist, mit welcher Eskalationsbereitschaft da auch Meinungen hochschwappen, mit welcher Bereitschaft da auch vorsichtige Kritik an dem Rezo sofort abgetan wurde, als wer sich da kritisch dazu äußert, gehört zum analogen Establishment und hat keine Ahnung von der Welt.
Also ich habe wenig vorsichtige Kritik wahrgenommen. Was ich seit Monaten höre, ist, dass ein Paul Ziemiak eine Greta Thunberg als, Zitat, arme Greta bezeichnet, dass ein Thomas Bareis jetzt twittert, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, diese jungen Leute, die sollen erstmal selber Steuerzahler werden, dann werden sie schon Vernunft annehmen, frei übersetzt dieser Tweet. Und das kommt natürlich an bei der Jugend. Die konsumieren ja noch viel mehr von diesen sozialen Medien, als wir es tun. Und das sind eindeutig überhebliche, arrogante Botschaften, die darüber kommen. Also insofern muss man sich nicht wundern, wenn jetzt auch noch dieser Ausspruch von Kram-Karrenbauer wirklich auf harte Gegenwehr trifft.
Also evident ist, dass die damit im Moment einen ganz erheblichen Teil der Wählerschaft, die sie selber erreichen wollen und erreichen müssen, um als Volkspartei oder was immer von dem Anspruch übrig bleibt, dann auch in künftigen Generationen anschlussfähig zu sein, da wird im Moment etwas verspielt, wenn die nicht sich als sehr, sehr lernfähig erweisen. Zugleich muss man sehen, das haben wir ja auch hier gestern in der Bundespressekonferenz erlebt, dass diese gleiche Polarisierung im Augenblick in der Tat auf anderen Ebenen, in konservativen Milieus, wahnsinnig gut funktioniert. Die AfD, das darf man nicht unterschätzen, profitiert von dieser ganzen Anti-Greta-Rhetorik, zu sagen, das ist alles ein Medienhype, das ist alles Wahnsinn, das wird gehypt von den Medien. Damit binden die nochmal einen Teil der Wählerschaft an sich, um die sich die Unionsspitze eigentlich im vergangenen Jahr noch kümmern wollte. Das ist das, was ich mit dem Spagat meine.
Ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage, weil die AfD ja just gestern, am Tag nach der Europawahl, erstmals ein wenig von der These abgerückt ist, dass es keinen menschengemachten Klimawandel gäbe. Also wohl ein Klimawandel, aber keinen menschengemachten. Also selbst dort erkenne ich eine gewisse Bewegung nach dem Ergebnis dieser Europawahl, wo das Thema Klima so weit oben gestanden hat. Ob das jetzt bis zu den Landtagswahlen im Herbst nachwirkt, das muss man sehen. Ich könnte mir eher vorstellen, dass die AfD dann gezielt versucht, mit dem Thema Klimaschutz zu polarisieren in den ostdeutschen Bundesländern.
Gerade in Ostdeutschland, eben in dem Wahlkampf wird das hier eine massive Rolle spielen.
Da mag das noch funktionieren, aber da stehen alle Parteien vor der Herausforderung.
Was passiert dann mit der CDU-Vorsitzenden, wenn Sachsen, so wie man es ja erwarten muss jetzt nahezu, wenn Sachsen mehrheitlich an die AfD geht, was muss sie dann tun?
Also innerhalb der CDU gibt es im Moment, gibt es auch intern Diskussionen, welcher Kurs der richtige ist. Da gibt es ja auch im Osten, in den Ländern, die da jetzt in den Wahlkampf gehen, unterschiedliche Linien hin. Thüringen nimmt die Spitze da, nimmt Mike Moring für sich ab, in Anspruch einen viel schärferen Abgrenzungskurs gegenüber der AfD zu führen und damit jetzt gerade bei der Wahl eben erfolgreich oder relativ erfolgreich gewesen zu sein. Ich glaube, 2 Prozentpunkte sind die vor der CDU noch. Das zeigt immer noch die ganze Dramatik der Situation, aber da wird natürlich jetzt im Augenblick geschaut, warum gerade in Sachsen, in dem Land, das jetzt so wichtig sein wird, ist es da der AfD gelungen, nach vorne zu gehen. Die Landtagswahl hat dann sicherlich nochmal eine etwas andere Dynamik, aber das werden wir jetzt sehen im Wahlkampf. Was passiert dann mit der Vorsitzenden? Ich traue mich nicht, das vorherzusehen, aber nach dem, was ich jetzt schon an Erschütterungen wahrnehme, glaube ich, würde dann im Herbst eine Debatte auch in der CDU losgehen, die für Annegret Kramp-Karrenbauer für die CDU-Spitze existenziell werden würde. Was das dann für die Koalition heißt, das ist jetzt wieder ein eigenes Kapitel. Wie könnte die überhaupt zu Ende gehen? Da müssen wir über verfassungsrechtliche Fragen reden. Wie würde das überhaupt funktionieren? Und es kann natürlich am Ende sein, dass je mehr sich die Parteien selbst zerfleischen, chaotisieren, dass Angela Merkel dann auf einmal nochmal sozusagen als in die Rolle wächst, die letzte Garantin von politischer Stabilität im Land zu sein.
Wäre dann aber auch an der Zeit, weil es gibt ja nicht wenige, die vermisst haben, dass sie weder am Wahlsonntagabend noch gestern dann schon, aber am Sonntagabend war ja, zumindest habe ich es nicht mitbekommen, kein Wort von ihr zu vernehmen, das dann allein Annegret Kramp-Karrenbauer zu überlassen, obwohl es diese Doppelspitze im Moment an der CDU-Spitze gibt, das finde ich auch fragwürdig.
Ja, könnte dann auch der Fall eintreten, dass Merkel von sich aus schmeißt? Denn Kramp-Karrenbauer hat ja gesagt, ich betreibe nicht ihre Ablösung aktiv. Aber wenn sie dann gehen würde, wenn sie im Osten derart verloren hat, mit dieser Doppelstrategie möglicherweise, so wird ja dann argumentiert werden, also mit dieser Doppelspitze, dass Merkel dann sagt, okay, jetzt ist Schluss.
Ja, aber dann würde in der Union zunächst eine Diskussion losgehen um die Vorsitzende dann wäre die Frage, sind wir mit Annegret Kramp-Karrenbauer überhaupt richtig aufgestellt? Genau. Dann kommen alle möglichen nochmal um die Ecke.
Armin Laschet
möglicherweise, der
ehrgeizig ist. Kommt wieder.
Ich glaube das nicht, dass der nochmal eine Chance hätte, aber da würden dann auch nochmal Leute kommen und nach Friedrich Merz rufen zumindest. Also da würde zunächst mal die Führungsfrage in der Partei aufgeworfen. Und die Partei wäre gar nicht in der Lage, so einfach Annegret Kramp-Karrenbauer ins Kanzleramt zu hieven, abgesehen von der Frage, wie das verfassungsrechtlich gehen würde. Wie gesagt, ich glaube, dass wir das erleben könnten, dass die Regierung, dass Angela Merkel als Kanzlerin da nochmal in die Lage kommt, durchhalten zu müssen zunächst, weil die Parteien gar nicht in der Lage sind, sich selbst so aufzustellen, dass sie eine Regierung übernehmen könnten.
Angela Merkel ist das rote Tuch für viele Kritiker in Ostdeutschland, für viele Wähler. Insofern finde ich, müsste die Union auch überlegen, wenn man schon über einen Wechsel in der Spitze die ganze Zeit jetzt nachdenkt, ob das dann nicht nach der Wahl zu spät ist, weil es gerade unter diesem Slogan Merkel muss weg viele Wähler zur AfD treiben könnte.
Das ist eine berechtigte Frage, aber das ist in der CDU nach meinem Eindruck entschieden. Dieser Wechsel hätte stattfinden müssen. Das ist das, was auch in der Union alle sagen. Das ist hier und da diskutiert worden, aber man hat nicht die Kraft gehabt und auch Annegret Kramp-Karrenbauer hat nicht die Kraft gehabt, sich insoweit durchzusetzen, dass sie jetzt einen Anspruch aufs Kanzleramt erheben könnte, abgesehen von der Frage, dass das eben verfassungsrechtlich ausgesprochen schwierig ist, wie sie überhaupt dahin kommen könnte. Sie hätte eine Jamaika-Mehrheit schmieden können, da haben wir immer gehört, das machen die Grünen im Moment nicht mit. Die SPD, haben wir immer gehört, würde sie nicht wählen. Also ist die Frage, ob der Bundespräsident, anders als am unmittelbaren Anfang der Wahlperiode, jetzt in der Mitte der Wahlperiode bereit wäre, schneller Neuwahlen auszurufen. Das wäre eine Möglichkeit. Und da bleibt immer noch die Möglichkeit, dass eben tatsächlich das parlamentarische System, dass die Parteien nicht eindeutig in der Lage sind, einen solchen Wechsel zu vollführen und Angela Merkel bis hin möglicherweise als Kanzlerin einer Minderheitenregierung zunächst mal im Amt bleibt.
Naja, aber auch der Bundespräsident kann keinen Abgeordneten zwingen, Kramp-Karrenbauer zur Kanzlerin zu wählen.
Eben, genau. Und genau, deshalb bliebe die Option.
Er kann sie auch nicht davon abhalten, zurückzutreten. Also natürlich wird das alles kompliziert, aber ich denke schon, dass es da Wege geben könnte, zu Neuwahlen zu kommen.
Die sind bloß, ich glaube, die sind ausgesprochen schwierig. Und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, auch die Möglichkeit, Koalition geht auseinander und es entsteht eine Situation, wo auch der Bundespräsident die Kanzlerin auffordert, bleiben Sie im Amt. Wir haben eine Minderheitsregierung. Es gibt in verschiedenen Themen die Möglichkeiten, parlamentarische Mehrheiten zu mobilisieren und man tatsächlich zu der Überzeugung kommt, dass man erstmal abwartet, bis die Parteien, die in dem Zustand sind, den wir jetzt beschrieben haben, sich erstmal selbst wieder stabilisiert haben und in der Lage sind, Regierungen zu bilden oder in Neuwahlen zu gehen. Mit Blick auf die Uhr. Wir müssen Schluss machen, denn wir haben noch was anderes zu tun. Die Mittagssendungen kommen gleich.
Wir haben jetzt der nur nächste. Über das Desaster der großen Parteien gesprochen, gar nicht über die strahlenden Grünen, aber das können wir vielleicht in der nächsten Runde tun, weil es gibt da ja durchaus ein Gegenmodell im Moment.
Das kommt auch noch. Also die nächsten Podcasts kommen noch, 99 und dann nächste Woche der 100. Das war's für heute. Wir freuen uns wie immer natürlich über Hörerpost, auch wenn wir nicht jedes Mal antworten, aber viele haben jetzt schon mal Mail bekommen. Politikpodcast@deutschlandfunk.de ist unsere Adresse. Tschüss.
Tschüss.